Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Willkommen zu einem herbstlichen Best-of Eine Stunde Liebe. Ihr erfahrt, wenn ihr mögt, warum Verliebtheit immer irgendwann geht und was Liebe mit Freundschaft zu tun hat. Außerdem geht's um erotische Hörgeschichten für Frauen. Sowas hier.
Ich streichle über deine Schultern, deine Oberarme, wandere über deine Ohren.
Heiße Geschichten. Und im Liebestagebuch berichtet Sophie davon, wie sie und ihr Freund mit dem Thema Erektionsprobleme umgehen, sie sich professionelle Hilfe geholt haben. Ein liebevolles Willkommen zum Best-of.
Deutschlandfunk Nova.
Liebe ist nicht so federleicht, wie sie in vielen Popsongs ja immer wieder rüberkommt. Liebe heißt wollen. Das sagt der Buchautor und Paartherapeut Holger Kunze. Shanley Anwar hat ihn gefragt, ob wir vielleicht eine völlig falsche Vorstellung von Liebe haben.
Die meisten von uns verwechseln einfach Verliebtheit und Liebe und erwarten, dass das, was in der Verliebtheit kommt, wo wir aufgeregt sind, wo unsere Adrenalin- und Endorphin-Botenstoffe in unserem Körper rasen, dass das anhaltend so bleibt und sind dann enttäuscht, wenn das, was dann Liebe ist, nicht mehr diese Intensität hat.
Und was ist dann Liebe?
Liebe ist eine Unterscheidung, weil die Dinge dann in neurologischer Sicht in andere Hirnbereiche gehen. Wir sind dann miteinander zusammen. Wir haben andere Botenstoffe. Also interessanterweise hört bei Verliebtheit zum Beispiel Serotonin auf. Also ein Botenstoff, der uns in Zufriedenheit führt. In der Verliebtheit ist der weg. In der Liebe kommt der. In der Liebe kommt auch etwas, was Oxytocin, Bindungsbotenstoff ist. Und auch der ist da, aber den nehmen wir nicht so wahr. Und ich mache da eine Unterscheidung zwischen lauten und leisen Botenstoffen. Und wir sind mittlerweile total konditioniert auf diese sehr lauten Botenstoffe. Das ist aber immer Verliebtheit.
Es ist ja so, es gibt die Generation beziehungsunfähig, von der Michael Nast vor 2 Jahren geschrieben hat. Übrigens hatten wir den auch in der Sendung mal. Das ist dann vielleicht die Generation, die über dieses Verliebtheitslevel nicht hinauskommt?
Das würde ich so sagen, beziehungsweise die kommen natürlich schon darüber hinaus, sind dann aber enttäuscht, was dem folgt und brechen dann die Beziehung ab, anstatt dort weiterzumachen.
Von was für einem Zeitraum sprechen wir da eigentlich? Wann setzt Liebe ein? Nach wie vielen Wochen oder Monaten?
Also die Forschung geht davon aus, dass so zwischen 6 Monaten und 2 Jahren die Verliebtheit aufhört, weil der Körper Verliebtheit als Gefahr wahrnimmt und deshalb der Körper das runterreguliert. Der Körper kann nicht im Zustand der Verliebtheit bleiben, sonst wären wir nach 5 Jahren alle tot.
Im Buch steht unter anderem ein Satz, Verliebtheit passiert, Liebe muss man zulassen wollen. Was meinst du damit genau?
Die Verliebtheit geschieht, das ist evolutionär so vorgesehen. Wir gehen in einen Raum, wir sehen jemand, wir nehmen olfaktorisch etwas wahr und dann zack. Und eine Liebe ist jenseits dieser spontanen Reaktion etwas und da muss ich auch kognitiv etwas zulassen, weil in meinen vegetativen Systemen eigentlich relativ wenig passiert.
Also so in der Popkultur ist immer so die Rede davon, Liebe ist leicht, aber das klingt doch mehr nach harter Arbeit.
Die Popkultur belügt uns. Die Popkultur hält im Grunde genommen, verwechseln die auch Liebe und Verliebtheit. Die Popkultur spricht immer davon, dass Verliebtheit leicht ist. Aber über Liebe spricht niemand in der Popkultur, weil das in 3 Minuten Songs nicht zu transportieren ist.
Und dann unterscheidest du da 2 Typen in der Beziehung, egal ob jetzt Mann oder Frau. Einer ist immer der Verlangensschwächere und der andere der Verlangensstärkere. Wie meinst du das?
Das ist etwas, was ich von einem US-amerikanischen Sexualtherapeut übernommen habe, von David Schnarch. Und Schnarch stellt einfach klar, dass wir in einer Beziehung immer diese Konstellation haben. Also einer möchte 3-mal die Woche Sex, der andere 1-mal die Woche. Einer möchte jeden Tag zusammen sein, der andere nur 1-mal die Woche. Dann ist quasi der, der 1-mal die Woche das möchte, der Verlangensschwächere und der andere der Verlangensstärkere. Daraus resultiert ein Konflikt, das ist eine Differenz. Die muss in irgendeiner Form reguliert werden. Das Verrückte ist nur, dass der Verlangensärmere immer die Wahrheit und die Wirklichkeit einer Beziehung darstellt. Das heißt, ein Paar, wo der eine nur 1-mal die Woche Sex haben möchte, der andere 3-mal, hat 1-mal die Woche Sex.
Also ganz klar, einer entscheidet immer, ne?
Der, der der Verlangensschwächere ist, entscheidet über die Realität der Beziehung.
Liebe ist ein Roman, schreibt Paartherapeut Holger Kunze in seinem Buch, in dem es um Liebe als Entscheidung geht. In einer Partnerschaft gibt es für Holger 3 Säulen.
Die 3 Säulen sind Leidenschaft, Gemeinschaft und Freundschaft. Den meisten von uns ist Leidenschaft und Gemeinschaft vertraut. Leidenschaft ist das, was in der Verliebtheit stattfindet. Wir knutschen miteinander, wir trinken Cremant, Sekt oder Champagner, je nachdem wie alt wir sind.
Wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft, genau. Wir fahren Cabriolet, wir sind lustig. Wir können das auch immer wieder initiieren. Ja? Die Gemeinschaft ist das, was dann meist folgt. Wir entscheiden uns zusammenzuziehen, wir entscheiden uns ein gemeinsames Konto anzulegen. Gemeinschaft ist etwas, wo wir diskutieren, wo wir auch einen Kompromiss finden können. Und die meisten Paare fahren auf diesen beiden Aggregatzuständen Fahrstuhl. Um salopp zu sagen, da geht es dann darum, Müll runterbringen und knutschen. Ja? Und schauen, ob quasi das die Qualität ihrer Beziehung definiert. Kommen dann zu mir, wenn sie zu wenig knutschen oder wenn es mit der Geschirrspülmaschine oder dem Müll nicht klappt.
Mhm.
Die wesentliche Dimension einer Beziehung, einer Partnerschaft ist aber, was ich empathische, loyale Freundschaft nenne. Und Freundschaft heißt nicht, dass wir uns über Politik, über das Wetter oder sonstige Dinge gut unterhalten können, dass wir die gleichen Interessen haben. Das läuft eigentlich unter Gemeinschaft. Freundschaft heißt, dass ich mich entscheide, dass ich da bin, um diesen Menschen in seinem besten Wesen zu unterstützen, um für ihn etwas zu tun, loyal, empathisch an seiner Seite zu sein. Und diese Dimension vergessen die meisten.
Man muss in einer Beziehung auch bereit sein, ein guter Freund zu sein, sagt der Paartherapeut Holger Kunze. Er ist Autor des Buchs Lieben heißt Wollen, kostet je nach Ausgabe 14 bis 18 Euro.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Erektionsprobleme, so mit Anfang 20, das ist keine einfache Situation. Sophie hat die letzten Wochen im Liebestagebuch von den Erektionsproblemen ihres Freundes erzählt. Beim gemeinsamen Sex war das großes Thema, weil er einfach meist keinen Hoch bekommen hat. Das hat Sophie sehr beschäftigt, sehr gestresst und das hat auch zu heftigen Streits geführt. Jetzt gibt's eine neue Entwicklung.
Als wir eben diesen Streit in der Küche hatten und es da so eskaliert ist, haben wir abgesprochen, wo wir uns Hilfe holen können und wer uns da helfen kann. Und da haben wir auch abgesprochen, dass er dann mal zum Urologen gehen soll. Und er hat das dann tatsächlich gemacht. Ich bin ihm da sehr dankbar für und ich weiß, dass es nicht super einfach für ihn war. Und es ist tatsächlich medizinisch alles in Ordnung. Und der Arzt hat ihm dann ein Potenzmittel verschrieben, was er sozusagen als Kur 30 Tage lang nehmen sollte, um sich auch an diesen anderen Reiz, der ja anders ist als bei der Masturbation, zu gewöhnen. Und er hat das dann die letzten 4 Wochen bis jetzt ungefähr genommen, jeden Tag. Und auch wenn er eigentlich jemand ist, der total medikamentenkritisch ist und es auch krass ist, wenn man das irgendwie mit Anfang 20 nimmt. Aber er hat das gemacht und dafür sind wir beide wirklich dankbar für diese 4 Wochen, wo wir uns tatsächlich auch an 3 Wochenenden gesehen hatten und dann wirklich auch normalen Sex haben konnten. Und auch ziemlich schnell und ja, das dann auch eine total neue Erfahrung war für ihn und dann ja auch für uns in der Beziehung, das Gefühl zu haben, dass er, weil jetzt auf diesem begrenzten Zeitraum er dieses Mittel nimmt, das auch bestmöglich ausnutzen zu müssen, dass man dann auch immer Sex haben muss. Und da gab es auch eine Situation, das kannte ich von früher von mir, dass es mir manchmal diese ganze Nähe und zu einem anderen Menschen, dass es so einen Moment gibt, wo ich das Gefühl habe, hey, hier geht jetzt der Vorhang zu, das wird mir alles zu viel. Ich will jetzt hier weg auf der Stelle, ich will niemanden mehr sehen und es ist auf einmal alles nur unangenehm und ich empfinde nur noch negative Gefühle. Und das tatsächlich meistens nur bei Penetration bzw. Zirklusion auftritt. Und dass wir dann auch einen Moment hatten, relativ am Anfang von diesem Monat, wo er dieses Mittel genommen hat, wo das mit mir passiert ist. Und wo ich einfach nicht mehr wollte und nicht mehr konnte, aber das Gefühl hatte, hey, das ist jetzt ein wichtiger Reiz, den er lernt und eine wichtige Erfahrung und ich muss es jetzt aushalten. Und dann auch relativ lange noch einfach weiter da lag und das ausgehalten habe, bis ich irgendwann nicht mehr konnte und mir da auch im Nachhinein selber große Vorwürfe mache, das so getan zu haben, weil er mich ja auch immer darin bestärkt und das ja auch selbstverständlich ist und auch sein sollte, dass dieses gegenseitige Einvernehmen auch jederzeit widerrufen werden kann. Genau, und das für mich auch, glaube ich, einfach so ein Moment ist, wo ich mir dann wieder bewusst werden muss, dass es sich auch jetzt mit diesen Tabletten einfach wieder viel um ihn und um seine Gefühle und wann er kann dreht und dass es auch für mich wichtig ist, darauf zu hören, hey, wie geht's denn dir? Und mir das auch selber noch zugestehen muss. Ja, und jetzt aktuell ist es so, dass wir eben diesen Monat hatten und er jetzt durchaus nach diesem Monat sagen würde, hey, wenn wir jetzt kein Sex mehr haben könnten oder das jetzt ohne dieses Mittel nicht mehr funktioniert, dann würde mir tatsächlich was fehlen. Und ja, wir jetzt für uns auch schon überlegt haben, okay, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Weil ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. aber für mich nicht wichtig ist, dass es immer klappt und immer funktioniert, aber schon wichtig ist, dass es nicht, dass so häufig nicht funktioniert, dass das das dominierende Thema ist. Und wir auch gesagt haben, okay, bevor das einfach zu viel Sorgen macht und zu viel dominiert, sind wir eher bereit, auf Medikamente zurückzugreifen. Was dann aber ja auch wieder schwierig ist, weil Sex dann sowas Planbares bekommt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das immer möchte.
Sophie über den Umgang mit Erektionsproblemen in ihrer Beziehung. Sophie und ihr Freund, die heißen in echt anders.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ja, es ist schon eine kleine Revolution. Die dritte Option kommt in Sachen Personenstand. Wahrscheinlich zum Jahreswechsel. Das hat die Initiative Dritte Option vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten. Bald kann man neben Frau oder Mann ins Geburtenregister auch divers eintragen lassen. Und zwar, wenn man intersexuell ist. Also nicht eindeutig Frau oder Mann. Moritz Prasse von der Initiative Dritte Option. Ihr habt dafür gekämpft. Und ich habe gefragt, seid ihr jetzt happy mit dem Begriff divers, der da kommt?
Den Begriff an sich finden wir schon ganz okay. Das war auch ein Vorschlag von uns. Was uns fehlt, ist noch eine Art Freitextfeld, wo man einen tatsächlichen Geschlechtseintrag machen kann, weil divers an sich ja auch nur ein Füll- oder ein Sammelbegriff ist und keine Geschlechtsbezeichnung.
Also ihr hättet lieber, wenn man dann selber angeben könnte, zum Beispiel inter oder nicht binär, was man da so individuell hätte?
Genau, also wenn man zum Beispiel eine Art Sammelbegriff hätte wie divers und dann zum Beispiel ein Doppelpunkt divers, Doppelpunkt inter oder divers, Doppelpunkt nicht binär. Das wäre für uns ideal gewesen.
Jetzt gilt diese Eintragung ja fürs Geburtsregister. Heißt doch aber auch, dass das demnächst auf dem Reisepass oder im Personalausweis dann auch steht?
Ja, also im Personalausweis steht gar kein Geschlecht, aber im Reisepass, ja.
Warum ist es dir und deinen Mitstreiterinnen, Mitstreitern so wichtig zu dokumentieren, da gibt es noch ein drittes Geschlecht?
Das ist einfach Fakt, dass es Menschen gibt, die nicht oder nicht eindeutig Mann oder Frau sind. Und bisher war es rechtlich so, dass diese Menschen einfach nicht existiert haben, dass sie sich einsortieren mussten oder einsortiert wurden in diese Kategorie Mann oder Frau, obwohl sie für sie einfach nicht gepasst haben. Und uns ist es wichtig, anzuerkennen, dass es diese Menschen gibt und auch rechtlich anzuerkennen, dass es sie gibt und dass sie auch für sich gewisse Rechte einfordern können.
Wie spreche ich denn am besten eine intersexuelle Person an? Er, sie? Es gibt ja hier noch nicht, wie in Schweden zum Beispiel, hen.
Ja, im Deutschen ist das ein großes Problem, dass die Sprache da noch nicht nachgezogen ist. Am besten ist es eigentlich einfach nach dem Pronomen zu fragen, was Menschen für sich bevorzugen. Für eine förmliche Anrede hat sich gerade so ein bisschen etabliert, einfach das Frau oder Mann wegzulassen oder beziehungsweise Frau oder Herr wegzulassen und stattdessen einfach Vor- und Nachname zu nutzen. Also sowas wie Guten Tag, Till Opitz.
Wir haben eben über Intersexualität gesprochen. Was aber dagegen ist Transsexualität oder Transgeschlechtlichkeit? Moritz, wenn meine Eltern sagen, ich bin Junge, sehe aus wie ein Junge, so steht es auch in meiner Geburtsurkunde, aber ich fühle mich weiblich, ich fühle mich als Frau, das wäre trans?
Genau, Transgeschlechtlichkeit heißt, dass Menschen erstmal mit einem Körper geboren werden, der biologisch erstmal eindeutig einsortierbar ist als männlich oder weiblich, deren Identität aber nicht dazu passt. Das kann sowohl sein, dass sie sich dem Gegengeschlecht in Anführungsstrichen zugehörig fühlen, das kann aber auch bedeuten, dass sie sich als nicht binär verstehen, also als irgendwo zwischen männlich und weiblich oder außerhalb von diesen Kategorien.
Mhm. Aber da, wenn ich das richtig verstanden habe, bringt das neue Gesetz erstmal nichts, weil wenn ich sage, ich möchte mich als divers inter bezeichnen, dann kann ich das nicht als Transmensch.
Genau, in dem Gesetzvorschlag, der jetzt vom Kabinett bestätigt wurde, steht da drin, dass es nur für Personen ist, die Varianten der Geschlechtsentwicklung aufzeigen. Damit werden in der Regel intergeschlechtliche Menschen bezeichnet. Das muss auch von MedizinerInnen bestätigt werden. Das können nicht die Personen einfach selber für sich sagen. Damit sind eigentlich transgeschlechtliche Menschen erstmal ausgeschlossen von dieser Möglichkeit.
Du hast es gerade angesprochen, wer sein Geschlecht im Geburtenregister zu divers jetzt zum Beispiel ändern will, zu dieser dritten Option, der muss seine Intersexualität durch ein ärztliches Gutachten belegen. Ist das okay für euch oder ist das krass, dass man erstmal sozusagen einen Attest braucht?
Für uns ist das nicht tragbar aus verschiedenen Gründen. Also zum einen hat das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen gesagt, dass es bei einem Geschlechtsantrag um die Identität von einer Person geht. Und eine Identität kann kein Mediziner, keine Medizinerin feststellen oder bezeugen. Und zum anderen ist es für uns deswegen nicht tragbar, weil viele intergeschlechtliche Menschen sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Medizinerinnen gemacht haben, weil sehr, sehr viele intergeschlechtliche Menschen immer noch im Säuglings- oder Kleinkindsalter operiert werden, gegen ihren Willen oder ohne ihre Zustimmung zumindest, und dann durch so ein medizinisches System laufen und zum Teil schwer traumatisiert werden darin auch. Und von diesem gleichen medizinischen System sich dann bestätigen lassen zu müssen, dass man wirklich inter ist, ist für viele eine sehr große Hürde, die so überhaupt keinen Sinn macht und für uns nicht tragbar ist.
Moritz Prasse freut sich über die neue dritte Option im Pass. Den damit verbundenen Ärztecheck für intersexuelle Menschen, den kritisiert er aber, weil viele Intersexuelle als Kind von Ärztinnen und Ärzten zum Mann oder zur Frau operiert worden sind, ohne dass sie gefragt wurden und daher keine guten Erfahrungen mit dem Medizinbetrieb gemacht haben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Erotische Geschichten für die Ohren, für Frauen. Die gibt es auf Femtasy. Gut 100 Hörgeschichten sind auf diesem Portal zu finden. Shanli Anwar hat die Femtasy-Gründerin Nina Julie Lepic zu Gast gehabt und hat sie gefragt, ob diese Audiogeschichten für Frauen Pornos sind.
Ich würde mal sagen, sie verfolgen den gleichen Zweck auf jeden Fall. Also die Intention ist die gleiche. Zu Pornos unterscheiden sie sich trotzdem ziemlich.
Wie denn?
Ja, zum Beispiel, weil wir komplett auf Visualität verzichten. Aber Pornos für die Ohren, stilvolle Pornos für die Ohren vielleicht. Speziell für Frauen für die Ohren würde schon ganz gut passen, glaube ich. Ja.
Es gibt drei Kategorien: intensiv, sanft, hardcore. Wir hören mal in eine sanfte Geschichte rein.
Ich streichle über deine Schultern. Deine Oberarme. Ich halte dein Gesicht fest, wandere über deine Ohren, zu deinem Hals, lecke und sauge sanft an deiner Haut. Dein Duft, deine Berührung, die Vorstellung von dem, was nun kommen wird.
Ja, was kommt da wohl? Wer hat sich denn diese Geschichte ausgedacht?
Wir haben ja ein ganzes Team an Autorinnen, das sind meistens Frauen, ganz verschiedene Frauen, also ganz junge Frauen, Studentinnen, ältere Frauen, die irgendwie Zeit und Lust haben, in ihrer Freizeit, wiedergewonnenen Freizeit sozusagen, ein bisschen sich mit heißen Geschichten zu befassen. Und eine von denen hat auch diese Geschichte geschrieben, genau.
Okay. Und den Inhalt dieser Geschichte, den hat sie sich komplett selbst überlegt oder sprecht ihr das vorher ab?
Größtenteils ist das tatsächlich selbst überlegt. Also wir geben denen bestimmte Fantasien vor, die wir zum Beispiel noch brauchen oder wo wir wissen, dass die einfach besonders gut ankommen. Und dann sind die aber völlig frei und schreiben von ihren eigenen Erlebnissen, von ihren Träumen, Wünschen, Fantasien.
Weibliche Fantasie anregen, ist das offenbar eine Marktlücke?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube schon, weil Frauen funktionieren da ja ein bisschen anders als Männer, also man darf das auch nicht komplett verallgemeinern, aber denen ist ja die Fantasie per se ganz wichtig und all das, was es da so gibt an Erotikinhalten, das sind alles eher Dinge, die die Fantasie fast erschlagen, würde ich sagen. Also Visualität, da bleibt ja nicht mehr so viel Raum, um sich selbst noch was dazu zu erdenken sozusagen, und genau das wollen wir halt machen, ja.
Und wie kam diese Idee, erotische Inhalte für Frauen zu produzieren?
Ich glaube, das ist die meistgestellte Frage.
Ja, das meines alle. Man fragt sich immer so, warst du selber jemand, der gerne eher Geschichten gehört hat? Yeah. Oder hast du sehr kluge Marktforschung betrieben und gemerkt, okay, Marktlücke, das ist es. Oder war es doch ein Liebhaberprojekt? Oder was ist so die Entstehung?
Ich würde sagen, tatsächlich die Kombi aus genau den Dingen, die du gerade gesagt hast. Also mir ist es selbst aufgefallen. Ganz ehrlich, weil es einfach super viel visuelle Inhalte gab und ich einfach sofort die Hypothese hatte, hey, das kann doch irgendwie nicht das einzig Wahre sein, also das ist es doch irgendwie nicht. Und habe dann sehr schnell angefangen, einfach mit ganz, ganz vielen Frauen auch zu sprechen und sehr konkret da rein zu fragen, so ob diese Hypothese, man braucht die Fantasie irgendwie, man muss die anregen, man muss der auch freien Lauf lassen können. Und dann haben wir angefangen, eben ganz viel mit den Frauen zu sprechen. Und so sind wir dann am Ende drauf gekommen, es muss erotische Hörgeschichten geben.
Ihr habt für die Geschichten auf Femtasy mit, das heißt, über 1700 Frauen gesprochen, über ihre Vorlieben für sexuelle Stimulation. Wie unterscheiden sich denn Frauen in diesem Punkt von Männern?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt ganz viele Punkte, die sich gar nicht unterscheiden oder von denen man denken würde, dass sie sich vielleicht stärker unterscheiden würden. Also am Ende sind die Wünsche, die Träume da oftmals sehr, sehr gleich. Also es ist einfach ein Klischee zu sagen, Frauen keine Ahnung, sind da ein bisschen softer unterwegs oder so. Das ist auf jeden Fall definitiv nicht so. Da gibt es auch ganz besonders spannende Fantasien, die eher in die andere Ecke gehen. Was aber ganz unterschiedlich ist, ist tatsächlich der Bedarf nach Visualität. Also Männer sind einfach viel, viel visueller orientiert. Den kann man, also auch wenn es ist eine Verallgemeinerung, aber du kannst denen ein Bild geben oder einen Film und los geht's. Mhm. Frauen bringen sich da gerne selber mehr mit ein und ihr eigenes Kopfkino. Das ist tatsächlich wichtig.
Und was habt ihr dann so herausgefunden, was für Geschichten, erotische Geschichten Frauen gefallen, wenn sie sich selbst befriedigen?
Also wir haben das ein bisschen aufgebrochen. Das heißt, wir haben uns die einzelnen Aspekte so einer Geschichte angeguckt. Wir haben sehr stark uns überlegt, wie lang dürfen diese Geschichten sein? Wie müssen die aufgebaut sein? Das heißt, wie viel inhaltliche Einführung brauchst du sozusagen, wann soll es direkt zur Sache gehen? Und natürlich sind wir auch sehr stark auf die einzelnen Fantasien eingegangen. Und da geht es echt quer durch die Bank. Also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt tatsächlich. Aber ja, so die Top-Fantasien, würde ich sagen, sind, also so die echten Klassiker sind schon natürlich irgendwie so Oralverkehr, Sex mit einem völlig Fremden oder einer völlig Fremden, Gruppen und so. Also das sind natürlich schon alles, was so in Richtung bisschen auch verbotene Reize geht. Läuft sehr gut.
Die Geschichten sind ungefähr 35 Minuten lang und es klingt so, als ob ihr wirklich über Storytelling euch da Gedanken gemacht habt. Mhm. Also wie muss der Aufbau sein? Im Grunde nicht anders, wie als wenn man einen Film produziert, ne?
Ja, so ein bisschen. Also das sind quasi die Transkripte, die wir da haben, die aus diesen Geschichten, die die Frauen schreiben, entstehen, sind wie kurze Drehbücher.
Nina Julie Lepic hat das Startup Fantasy gegründet und verdient mit erotischen Hörgeschichten Geld. Das ganze Interview findet ihr noch auf Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sarah, die war vor ein paar Wochen hier zu Gast bei Eine Stunde Liebe. Sie arbeitet heute als Single Coach, systemische Beraterin in Köln. Und sie sagt, jede, jeder sollte mal Single sein. Das ist eine wichtige Zeit. Und vielleicht hängt sie auch ein bisschen mit ihrer eigenen Geschichte zusammen. Sarah hat was Krasses erlebt. Sie hat mit Ende 20 geheiratet, sich danach nur 2 Wochen wieder getrennt und mir erzählt, wie es dazu gekommen ist.
Ich bin tatsächlich in diese Druckwelle geraten, will ich mal sagen. Also ich um mich herum, mein Freundeskreis und meine Bekannten haben auch angefangen zu heiraten und Kinder zu kriegen und so weiter. Und ich war damals eben in einer Beziehung seit 7 Jahren. Mir wurde auch von außen immer suggeriert, das ist ja alles so toll und wann wird denn geheiratet und so. Ich habe schon das Gefühl gehabt, okay, es stimmt irgendwas nicht und mir ging es auch nicht gut. Ich habe das aber eben immer sehr schön auf andere Dinge projiziert. Also ich habe das nicht, ich habe den Gedanken nicht zugelassen, hey, du bist gar nicht glücklich und habe dann gedacht, dass mit dieser Hochzeit irgendwie wieder alles gut wird. Also ich bin auch natürlich nur Mensch und habe dann eben diese sehr krasse Erfahrung machen müssen.
Große Hochzeit.
Großes Fest, große Party, wird heute noch von gesprochen.
Alles toll, jetzt geht es in Richtung Hauskinder und
yay,
so weiter.
Genau. Und dann war der Tag nach der Hochzeit tatsächlich nicht schön. Also es hat sich nicht so angefühlt, wie es sich anfühlen sollte, denke ich. Und dann ging es mir auch tatsächlich nicht gut. Ich musste auch wirklich, ich habe mein quasi alles nochmal auf Reset gestellt und musste natürlich viele Gespräche führen und habe eben ganz viel auch mich hinterfragt und mit mir gearbeitet, selber auch eine Beratung gemacht. Ja, war dann eben sehr viele Jahre auch alleine und habe genau diese Erfahrungen, die ich auch quasi mit meinen Klienten teile, gemacht und bin sehr froh darum und bin jetzt seit knapp 2 Jahren wieder in Beziehung und das hat eben auch, glaube ich, durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch durch diese Single-Jahre, die auf gar keinen Fall immer einfach waren, das will ich gar nicht sagen, habe ich dann jetzt eine Beziehung, die auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, ne? Also eine gewisse Qualität mit sich bringt.
Sarah Neu, die hilft unzufriedenen Singles wieder glücklicher zu werden als systemische Beraterin. Oft geht es in diesen Therapien oder Beratungen auch um den Selbstwert. Warum ist das Thema Selbstwert so wichtig, Sarah?
Es geht darum, dass wir lernen, mit uns selbst eine gute Verbindung zu haben, weil die Leute oft von dem Partner verlangen, dass er sie glücklich macht, weil man selber eben so ein Unzufriedenheitsgefühl hat. Und da muss man eigentlich dann ansetzen und sagen, okay, es kann ja nicht sein, dass ich selber nicht so richtig zufrieden bin, dann suche ich mir lieber eine Partnerschaft und dann wird das schon, ne? Dann macht derjenige mich glücklich. Das kann ja nicht der Ansatz sein. Also
funktioniert zumindest nicht, ne?
Auf Dauer nicht, auf Dauer ja. nicht. Es kommt ein starkes Abhängigkeitsgefühl auch auf irgendwann. Und so funktioniert Partnerschaft nicht. Dann sitzen sie irgendwann als Paar bei mir, das ist auch nicht besser. Genau, also es ist ganz wichtig eben zu schauen, dass ich mich selbst im Single-Coaching, nennen wir das Date Yourself, das ist wirklich ein großes Thema, dass man mit sich selbst auch mal wirklich ein Date hat, also einen Kaffee trinken geht, ins Kino geht, vielleicht sogar tanzen geht, einfach
also
mal raus.
Also man datet wirklich, man verabredet sich mit sich selber, nein, man geht einfach alleine dahin und genießt die Zeit.
Absolut, genau, weil das tun wir, es gibt Menschen, die können das sehr gut, hervorragend, aber die werden auch nie zu mir kommen wahrscheinlich. Und es gibt eben Leute, für die ist das sehr abwegig, weil sie mit sich selber nicht wirklich gut allein sein können, nicht so viel anfangen können. Und das kann man lernen und das ist auch ganz wichtig. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, okay, vielleicht landest du sogar mit dir im Bett. Ja, wie ist das? Also wie steht es darum mit der eigenen Sexualität? Ja, das ist ganz wichtig, wenn ich mich selber nicht berühren und lieben kann und eine gute Zeit mit mir haben kann, dann kann ich eigentlich auch nicht erwarten, dass es das in einer Beziehung gibt.
Das heißt, die eigenen Bedürfnisse, auch sexuellen Bedürfnisse einfach kennen, seinen Körper kennen. Und
definitiv.
Mit sich im Reinen sein. Und dann kann man das vielleicht auch in einer potenziellen Partnerschaft mal äußern.
Auf jeden Fall.
Wie sieht dann so ein Coaching aus? Das ist wahrscheinlich sehr individuell, aber gibt es auch so Dinge, die immer wieder kommen, die auf jeden Fall Thema sind?
Wie du sagst, es ist sehr individuell, weil jeder Mensch ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringt und auch Fragestellungen. Aber ein Thema ist tatsächlich immer präsent und das ist auch etwas, was ich immer bearbeite und das ist das Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung, was tatsächlich sehr weit voneinander entfernt liegt, oft, nicht immer, aber oft. Und da kann man eben spielerisch Übungen zu machen. Ich lasse mir dann auch so eine Selbstbeschreibung geben.
Ich bin doch total unattraktiv, oder?
Nein, ich frage eher im positiven Sinne, also was kannst du gut, was magst du an dir, zum Beispiel solche Dinge. Und dann geht es aber natürlich auch darum, was man vielleicht nicht so gut kann oder was man nicht an sich mag. Also als Hausaufgabe, und das ist auch etwas, was jeder eigentlich mal machen könnte, ist so eine kleine Übung, dass man einen guten Freund oder eine gute Freundin fragt, okay, sag mir mal 3 Dinge, warum du mit mir ein Date haben wollen würdest und 3 Dinge, warum nicht. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Feedback, hoffentlich dann auch ein ehrliches Feedback. Und das macht meistens was mit uns. Gerade diese Dinge, warum nicht? Ja, warum? Also das sind ja unsere blinden Flecken, kann man so sagen, Knackpunkte.
Aber da muss man auch bereit sein, dann hinzugucken.
Auf jeden Fall, klar.
Und dann nicht sagen, wie kannst du?
Ja, natürlich.
Sarah Neu, die coacht heute Singles, hat auch ein bisschen mit ihrer Geschichte zu tun. Oft geht es um das Thema Selbstwert und Selbstakzeptanz. Die ganze Sendung mit Sarah findet ihr noch auf deutschlandfunknova.de. Das war ein herbstliches Best of eine Stunde Liebe. Danke fürs Lauschen. Wenn ihr mehr von den heute gehörten Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern hören wollt, ihr findet alle Folgen von eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de, aber auch bei iTunes und Spotify. Shanley und ich, wir sitzen schon wieder an neuen Sendungen, neuen Themen. Wenn ihr Vorschläge habt, Ideen, Geschichten, auch Kritik, dann meldet euch. Schreibt uns an mail@deutschlandfunknova.de. Bis dahin, bleibt liebevoll. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.